Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Es war ein sehr mutiger Schritt, den Anfang letzten Jahres ganz viele queere Menschen aus der katholischen Kirche gemacht haben. Unter dem Motto Out in Church.
100 Menschen, das größte Coming-out in der Geschichte der katholischen Kirche, liegt nun mehr als ein Jahr zurück. Was ist seitdem passiert?
Das fragt die Fortsetzung der ARD-Doku Wie Gott uns schuf. Und diesen zweiten Teil könnt ihr ab heute in der Mediathek sehen. Wir sprechen gleich mit einer der Macherinnen drüber, ob sich die katholische Kirche geändert hat und welche Konsequenzen das Coming-out für die Menschen hatte, die diese Doku begleitet hat. Das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen in die USA. Nach einer langen Zwangspause und 10 Monaten in russischer Haft feiert sie heute ihr Comeback in der WNBA.
You know, I'm no stranger to hard times.
Brittany Griner, eine der besten amerikanischen Basketballspielerinnen der Welt. Sie war wegen Cannabisöl in Russland zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt worden, kam dann durch einen Gefangenenaustausch frei und ist jetzt zurück auf dem Platz. Das ist eine krasse Geschichte, hört ihr gleich hier. Freitag ist es, 19. Mai. Ich bin Rahel Klein und ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Ich glaube, man kann von einem historischen Moment sprechen.
Ich bin queer, lesbisch,
schwul, bisexuell,
nicht binär,
transident.
Mehr als 100 Menschen, die im Dienst der katholischen Kirche stehen, haben sich Anfang letzten Jahres öffentlich als queer geoutet, unter dem Hashtag Out in Church. Sie haben damit ihre Jobs riskiert, aber sie wollten, dass die katholische Kirche ihren Umgang mit queeren Menschen ändert. Eine ARD-Doku hat sie damals begleitet und ab heute gibt es einen neuen Teil in der Mediathek zu sehen. Wie Gott uns schuf, nach dem Coming Out, heißt der Film. Und er geht der Frage nach, was sich verändert hat. Ich habe drüber gesprochen mit einer der Macherinnen der Dokumentation, mit Katharina Kühn. Katharina, ihr habt für eure Doku die Menschen wieder getroffen, die ihr damals beim Coming Out begleitet habt. Für die stand damals viel auf dem Spiel, die sind damit ein großes Risiko eingegangen. Was ist dein Eindruck, was für Auswirkungen hatte dieser Schritt für ihr Leben?
Für viele Menschen war das tatsächlich wie so eine Befreiung. Also, dass sie sagen, sie können jetzt freier leben, sie können auch einheitlicher, sage ich mal, sie sein, auch auf der Arbeit. Es gibt auch einige Menschen, die tatsächlich jetzt im Arbeitskontext eben zum Beispiel an sichtbaren Stellen sind, wo es um queere Pastoral geht zum Beispiel. Aber wir haben auch ein paar Menschen, die gesagt haben, das geht nicht mehr für mich. Ich habe jetzt gemerkt, dass in diesem Jahr eben nicht so viel Veränderung dann passiert ist, wie es mir gewünscht hat. Und die zum Beispiel sagen, ich engagiere mich jetzt nicht mehr so stark wie vorher.
Mhm. Aber das heißt, viele haben sich befreit gefühlt, positive Auswirkungen, dass dadurch jetzt jemand seinen Job verloren hat, das war so jetzt nicht der Fall.
Es war tatsächlich nicht der Fall. Wir wissen von keiner Person, die ihren Job verloren hat. Wir haben im Vorfeld immer wieder gesagt, wir können euch keine Sicherheit geben. Wir gehen davon aus, dass die Öffentlichkeit so groß ist, dass ihr euren Job gar nicht verlieren könnt. Oder wenn, dann ständen am nächsten Tag irgendwie gleich, was weiß ich, 3 Radiomenschen vor der Tür. Aber ganz sicher waren wir nicht. Ja. Und deswegen sind wir dort sehr beruhigt.
Ja. Was hat sich denn in der katholischen Kirche getan, seitdem die Initiative Out in Church an die Öffentlichkeit gegangen ist?
Also es hat sich das Arbeitsrecht tatsächlich verändert, schneller dann, als ich zumindest auch gedacht habe. Also es gibt nämlich in Deutschland ein eigenes Arbeitsrecht. Das bedeutet, die Kirche kann sagen, wer darf für uns arbeiten, wer nicht. Die katholische, aber auch die evangelische. Und dieses Arbeitsrecht, das haben jetzt die Bischöfe Ende 2022 verändert. Da gibt es die sogenannte Grundordnung. Da steht sozusagen drin, was muss man berücksichtigen, wenn man bei uns arbeitet. Und vorher war es eben durch diese Grundordnung so, dass wenn du zum Beispiel offen gleichgeschlechtlich lebst oder auch nach einer Scheidung wieder heiratest, dass dir dann gekündigt werden kann. Und das haben die Bischöfe nun letztes Jahr verändert. Und die meisten Bistümer haben das dann auch zum 1. Januar 2023 umgesetzt und die letzten Bistümer jetzt wirklich zum April. Das heißt, es ist jetzt auf dem Papier wirklich so, dass dir darf nicht mehr gekündigt werden, wenn du offen homosexuell bist zum Beispiel.
Das ist also ein großer Erfolg, ein großer Fortschritt, war auch eine der 7 Forderungen, die die Initiative damals an die katholische Kirche gestellt hat. Da gab es noch andere Forderungen, beispielsweise, dass die Kirche queeren Paaren den Segen und das Sakrament nicht vorenthalten soll und dass es auch einen diskriminierungsfreien Zugang zu allen Berufsfeldern geben soll. Was ist aus diesen anderen Forderungen geworden? Hat es da auch Fortschritte gegeben?
Ja, also wenn wir zum Beispiel auf die Segensfeiern schauen, es gibt so ein Gesprächsformat, das wurde ursprünglich gegründet, nachdem diese ganzen Missbrauchsfälle öffentlich wurden, die es in der katholischen Kirche gab. Und dieses Gesprächsformat heißt Synodaler Weg. Also da sprechen Amtsträger und Laien miteinander. Und in diesem Gesprächsformat wurde ein Text verabschiedet, wo solche Segensfeiern für homosexuelle Paare und Wiederverheiratete begrüßt wurden. Und das ist etwas, damit hätte man vorher auch nicht gerechnet. Man muss dazu sagen, das ist ein Gesprächsformat, das ist nicht bindend, das ist auch nur hier in Deutschland. Aber trotzdem ist es ein erster Schritt. Trotzdem würde die Initiative sagen, oder sagt, ihre Forderungen sind noch lange nicht erfüllt. Das muss man natürlich auch erwähnen. So.
Was müsste denn auch jetzt deiner Meinung nach noch passieren, wenn es um die katholische und die Rechte der LGBTQI-Plus-Community geht, damit sie wirklich auch andere Forderungen noch erfüllt werden und damit ja auch queere Menschen in der katholischen Kirche möglichst nicht mehr diskriminiert werden?
Die Schwierigkeit ist halt, das Stichwort ist immer Weltkirche. Das bedeutet halt, aus Rom wird immer vorgegeben, so wie darfst du dich verhalten, wenn du den Glauben weitergeben willst oder so. Das ist die sogenannte Lehrmeinung. Und die hat sich ja überhaupt nicht verändert. In der Instruktion, wer Priester werden will, steht immer noch Personen mit homosexuellen Tendenzen, die dürfen nicht Priester werden. Also so lange kann man ja nicht darüber sprechen, dass LGBTQI+-Personen genauso anerkannt sind. Und das ist eben das Problem. Das ist auch das, was sich die Bischöfe jetzt weiterhin, denke ich mal, hier anhören müssen, dass gesagt wird, ja, okay, ihr habt das Arbeitsrecht geändert. Ihr sagt jetzt, wir begrüßen diese Vielfalt. Aber letztendlich, was aus Rom kommt, was ja vorgegeben ist, ist immer noch, dass diese Menschen nicht so leben, wie es Gott anscheinend möchte. Und davon mal abgesehen, Transpersonen, Interpersonen, die werden von Rom offiziell ja überhaupt nicht anerkannt.
Da ist also immer noch auch mit Blick auf die Weltkirche ein langer Weg zu gehen, muss man wahrscheinlich sagen. Wie es den Menschen geht, die ihr damals getroffen habt im Einzelnen, das kann man ab heute in der ARD-Mediathek nachsehen. Der Film heißt Wie Gott uns schuf nach dem Coming Out. Ich habe drüber gesprochen mit einer der Filmemacherinnen, mit Katharina Kühn. Katharina, ich danke dir sehr für deine Zeit und das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben, das kann viele Vorteile mit sich bringen. Man kann zum Beispiel hier wählen oder vergleichsweise unkompliziert in viele Länder auf der Welt reisen mit Personalausweis oder Reisepass. Und es kann aber oft ziemlich lange dauern, den deutschen Pass zu bekommen, wenn man nicht in Deutschland geboren wurde. Und da will die Bundesregierung jetzt was machen. Es soll neue Regeln für die Einbürgerung geben, auch um neue Fachkräfte anzuwerben. Und es gibt jetzt eine Einigung, wie diese Regeln genau aussehen sollen. Mathis Dickes aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was soll sich bei der Einbürgerung denn ändern?
Es sollen zum Beispiel aus 8 Jahren 5 werden. Also wer mindestens 5 Jahre hier in Deutschland dauerhaft lebt, soll Deutscher oder Deutsche werden können. Das sind bisher eben 8 Jahre. Und wer sogenannte besondere Integrationsleistungen zeigt, bei dem soll die Einbürgerung schon nach 3 Jahren möglich sein. Das heißt zum Beispiel, wenn man besonders gut Deutsch spricht oder sich ehrenamtlich engagiert.
So, und das soll jetzt gelten für Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Wie ist das mit Menschen, die hier geboren werden? Die sind ja auch nicht immer automatisch dann, bekommen die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ja, auch da gilt, also Kinder, die in Deutschland geboren werden und ausländische Eltern haben, die sollen schneller Deutsche werden können. Und zwar, wenn mindestens ein Elternteil seit 5 Jahren rechtmäßig, wie das ja immer heißt, hier in Deutschland lebt.
Und das waren vorher wahrscheinlich auch 8 Jahre?
Genau, das war genau so. Also auch da soll die Hürde in Zukunft niedriger werden. Das steht jetzt alles drin in einem knapp 50 Seiten langen Gesetzesentwurf. Auf den haben sich Bundesinnenministerin Faeser von der SPD und Justizminister Buschmann von der FDP geeinigt. Ein ganz besonders großer Schritt in diesem großen Paket ist auch, dass jemand, der sich jetzt einbürgern lassen will, nicht mehr seine bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben soll. Also zum Beispiel Beispiel, wenn jemand aus der Türkei kommt, hier nach Deutschland, da ist es in der Praxis so, dass dieses Verbot, dass es da auch auf dem Papier gibt, eigentlich schon immer unbedeutender geworden ist in den vergangenen Jahren. Also jeder zweite Eingebürgerte, der hatte eh schon zwei Staatsbürgerschaften. Aber es gab da teilweise immer noch Probleme, das sagt ARD-Korrespondentin Iris Seyram.
In Einzelfällen hat eben doch dieser Umstand dazu geführt, dass etwa jemand aus der Gastarbeitergeneration aus den 60er, 70er Jahren hier selbst nach Jahrzehnten im Land schlichtweg nicht wählen durfte. Und diesem Umstand trägt dieser Gesetzesentwurf auch Rechnung.
Das also nochmal wichtig zu betonen, das Ganze ist noch ein Entwurf, also noch nicht sicher, dass alle Punkte am Ende auch so kommen.
Was kann denn nach dem Entwurf dazu führen, dass man nicht eingebürgert wird?
Das kann zum Beispiel passieren, wenn man keinen Job hat. Also eingebürgert werden sollen nur Menschen, die mit ihrem eigenen Geld auskommen, die keine Hilfe vom Staat brauchen. Das hat auch Justizminister Buschmann von der FDP nochmal betont. Der hat getwittert, wir wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in den Sozialstaat. Auch davon soll es Ausnahmen wieder geben von der Regel, zum Beispiel für die ehemaligen sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Dann gibt es noch eine wichtige Sache, die verhindert, dass jemand eingebürgert werden kann, nämlich wenn er oder sie Straftaten begangen hat, aus antisemitischen, rassistischen oder anderen menschenverachtenden Motiven. Bundesinnenministerin Faeser, die sagt, da gäbe es keine Toleranz von Seiten des Staates. Ihr Zitat dazu, wer unsere Werte nicht teilt, der kann nicht Deutscher werden.
So, jetzt ist das erstmal nur ein Entwurf. Wie geht es damit weiter? Wann soll das dann möglicherweise in Kraft treten?
Dieser Entwurf, der sollte heute am Freitag noch an die Bundesländer geschickt werden von der Bundesregierung, dass die sich das nochmal genauer anschauen können. Dann ist so der Plan, dass bis zum Sommer die Regierung diesen Entwurf dann verabschieden soll. Danach berät und entscheidet dann der Bundestag.
Wer nach Deutschland kommt, soll sich schneller als bisher einbürgern lassen können. Die Bundesregierung hat heute einen Entwurf für neue Regeln vorgelegt. Infos dazu habt ihr von Mathis Dierges aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten bekommen. Dank dir, Mathis.
Deutschlandfunk Nova.
10 Monate lang saß sie in einem Gefängnis in Russland, aber jetzt kann sie wieder das machen, wofür sie eigentlich bekannt ist.
Brittany Griner ist eine der besten Basketballerinnen, die je gespielt haben.
Ja, Brittany Griner, 2,06 Meter groß, zweifache Olympiasiegerin. Und ob sie wirklich die Beste ist, das kann sie jetzt endlich wieder unter Beweis stellen. In den USA geht die Saison in der WNBA los, also die Frauenprofiliga. Und für Brittany Griner steht heute das erste Pflichtspiel an. Um 20 Uhr Ortszeit in den USA spielt sie mit ihrem Team den Phoenix Mercury gegen die Los Angeles Sparks. David Freches aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Das dürfte ja heute schon sehr emotional werden und Tränengas auch schon vorm Spiel.
Und zwar bei einer Pressekonferenz, die Brittany Griner vor dem Comeback gegeben hat. Eine Journalistin wollte da von ihr wissen, wie sie die schwere Zeit in russischer Haft durchgestanden habe. Und das war die Antwort.
You know, I'm no stranger to hard times. So.
See you crying and you made me cry.
Ja, und da kamen ihr auch schon die Tränen. Eigentlich wollte Brittany Griner sagen, dass sie in Haft nie versucht hat, sich auf das Heute zu konzentrieren, sondern sich immer eine Hoffnung auf das Morgen zu wahren und so durchzuhalten und weiterzumachen. Außerdem habe ihr die Unterstützung der Familie und vor allem die ihrer Frau Sherelle sehr geholfen.
Für alle, die den Fall jetzt nicht mehr ganz präsent haben, warum wurde Brittany Griner im Februar 2022 am Flughafen in Moskau nochmal festgenommen?
Weil sie 0,7 Gramm Cannabisöl im Gepäck hatte. In Russland ist Cannabis verboten, deshalb auch die Anklage. Vor Gericht hat sich Brittany Griner schuldig bekannt und gesagt, dass ihr Arzt das Öl verschrieben habe als Schmerzmittel, hat aber nichts gebracht. Und kurz danach, kann man sagen, ist aus einem bisschen Cannabisöl wirklich Weltpolitik geworden.
Weil, wir erinnern uns, nur eine Woche nach ihrer Verhaftung hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Die USA unterstützen die Ukraine dabei vor allem mit Geld und Waffen. Wie hat sich das auf Griners Fall dann ausgewirkt?
Ja, aus Sicht von Brittany Griner kann man sagen, erstmal gar nicht, im Sinne von, es ist nichts passiert. Durch den Krieg lagen die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern, Russland und den USA, auf Eis. Die beiden Länder haben auch nicht wirklich miteinander kommuniziert in der Anfangsphase. Und darum saß Brittany Griner halt monatelang in U-Haft und das war's.
Und viele stellen sich ja die Frage, ob das ohne den russischen Angriffskrieg auch so passiert wäre.
Es gilt zumindest als wahrscheinlich, dass beide Länder dann auf diplomatische diplomatischem Wege irgendwie eine andere Lösung gefunden hätten oder einen Kompromiss und vor allem schneller. Diesen Kompromiss, den hat es dann später auch auf eine andere Art und Weise gegeben. Zwar wurde Brittany Griner im August zu 9 Jahren Haft verurteilt. Diese Strafe musste sie aber nicht absitzen. Im Dezember kam sie bei einem Gefangenenaustausch für den russischen Waffenhändler Viktor Butt frei. Das ist übrigens der Typ, der von Nicolas Cage im Film Lord of War gespielt wird.
Und was wollte Brittany Griner überhaupt in Russland, wenn sie eigentlich in den USA Basketball spielt?
Brittany Griner hat für 2 Clubs gespielt. Ihr, ich sag mal in Anführungszeichen, Hauptclub, das war und sind die Phoenix Mercury. Aber wenn in der WNBA die Saison vorbei ist, dann hat sie halt auch für den russischen Verein UGMC Jekaterinburg gespielt. Das machen viele Profis so, um sich damit eine weitere Einnahmequelle zu sichern. Die beste deutsche Basketballerin, zum Beispiel Satu Sabali, zum Beispiel, die macht das auch. Die spielt in Dallas und bei Fenerbahce Istanbul. Bei den Männern wäre sowas übrigens unvorstellbar. Da sind die Gehälter viel, viel höher und denen reicht ein Club locker.
Und will Brittany Griner auch künftig jetzt, weiß ich nicht weiter, irgendwo anders im Ausland spielen?
Nein, das hat sie gesagt. Sie will weder in Russland noch in einem anderen Land Basketball spielen, sondern künftig nur noch in den USA. Und neben dem Sportlichen will sie sich jetzt vor allem auf 2 Sachen konzentrieren. Zum einen will sie Sichtbarkeit schaffen für die, die zu Unrecht in ausländischen Gefängnissen sitzen. Zum Beispiel der US-Journalist Evan Gershkovich. Der ist seit April wegen Spionagevorwürfen in russischer Haft. Und sie will sich auch dafür einsetzen, dass die Gehälter für Spielerinnen in der WNBA steigen. Denn das war ja auch mit ein Grund, warum sie überhaupt nach Russland gereist ist.
Diese Nacht gibt eine der besten Basketballerinnen der Welt ihr Comeback, Brittany Griner. Was ihr dazu wissen musstet, hat uns David Freches erzählt. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
14 Millionen Menschen mussten ihr Zuhause verlassen und fliehen. Mehr als 500.000 Menschen sind gestorben. In diesem seit 12 Jahren anhaltenden Krieg in Syrien, den Syriens Diktator Bashar al-Assad gegen die eigene Bevölkerung führt. 2011 war Syrien deshalb von der Arabischen Liga ausgeschlossen worden. Aber jetzt ist Assad zurück auf der internationalen Bühne. Die Arabische Liga nimmt ihn wieder auf. Der Mann, der Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt haben soll. Wie kann das sein? Und was bedeutet das für die Menschen, die unter ihm gelitten haben oder auch immer noch leiden? Darüber habe ich mit der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg gesprochen. Frau Hellberg, das war heute ein sehr freundlicher Empfang im saudischen Jeddah, wo sich die Arabische Liga trifft. Assad ist zum Beispiel von Kronprinz bin Salman umarmt worden und es wirkt, als wären die 12 Jahre Bürgerkrieg irgendwie vergessen.
Ja, das ist für Präsident Assad natürlich ein großer persönlicher Triumph, weil seine Art, an der Herrschaft zu bleiben und diese Form von Gewalt anzuwenden in Syrien einfach ignoriert wird. Es verwundert nicht so sehr, weil ja moralische Bedenken jetzt bei den Herrschenden in der Golfregion und überhaupt in der arabischen Welt eigentlich nicht bestehen. Wir haben es mit Militärdiktaturen zu tun, mit Monarchien zu tun. Deswegen interessieren sich diese Länder jetzt natürlich nicht für die mehr als 130.000 Menschen, die noch immer in Syrien verschwunden oder inhaftiert sind. Aber ich denke auch darüber hinaus besiegelt die Rückkehr Assads in die Arabische Liga auch wirklich das Ende der Hoffnung auf Veränderungen in der Region. Ja, wir erinnern uns 2011, arabische Aufstände und Revolutionen verbunden mit der Hoffnung auf mehr Demokratie, mehr Freiheit. Und dieses Jahrzehnt ist jetzt tatsächlich, kommt wirklich zu einem Ende. Sehr frustrierend für die Menschen in der Region und einfach eine Etablierung und Weiterführung der bisherigen Machtinteressen der Herrschenden.
Wie begründet die Arabische Liga diese Wiederaufnahme Syriens denn offiziell?
Offiziell möchte man ja den Konflikt in Syrien jetzt nochmal mit einer arabischen Initiative lösen und eben nicht durch Isolation, sondern indem man dann das Regime mit einbezieht. Das sind aber eigentlich eher leere Worte, da der Konflikt ja ein internationaler schon längst geworden ist, der gar nicht mehr regional gelöst werden kann. Und die Gegenstimmen, die es ja durchaus gegeben hat, auch innerhalb der Arabischen Liga, vor allem von Katar, die wurden im Grunde überhört.
Und jetzt mal unabhängig von dem Offiziellen, was als Argument genannt wird, welche Interessen dürften dahinter stecken, dass Syrien wieder dabei sein darf?
Die arabischen Staaten möchten Syrien vor allem nicht dem Einfluss anderer überlassen, also nicht dem Iran, ein regionaler Rivale, aber auch nicht dem Einfluss Russlands alleine und womöglich in Zukunft auch noch dem Einfluss der Türkei. Außerdem haben auch gerade die Nachbarländer Libanon und Jordanien, die sehr viele syrische Geflüchtete beherbergen, die Hoffnung, dass sie Menschen zurückführen können nach Syrien. Am Ende aber hat eben vor allem Saudi-Arabien nochmal seine eigene Macht demonstriert und gezeigt, dass man nicht mehr auf das hört, was Washington sagt inzwischen, sondern dass man eben auch seine eigenen Allianzen schmiedet mit China oder mit Russland, die da ganz wichtige Gegengewichte Rechte sind inzwischen zu den USA und zu Europa. Und da will man sich nicht mehr unter Druck setzen lassen und auch nicht mehr belehren lassen.
Und was verspricht Assad sich wohl von diesem Gipfeltreffen?
Assad möchte vor allem finanzielle Unterstützung. Er braucht Geld, um Syrien wieder aufzubauen und dabei auch die eigenen Anhänger zu belohnen. Das dient natürlich auch dem eigenen Machterhalt. Er weiß, was die arabischen Nachbarn jetzt von ihm verlangen, und er könnte den Spieß einfach umdrehen und jetzt eben sagen, okay, ich weiß, was ihr von mir wollt, und im Gegenzug müsst ihr mir erstmal Geld geben, damit ich ja das Land aufbauen kann, um die Rückkehr der Flüchtlinge vorzubereiten. In Wirklichkeit, er hat ohnehin gar kein Interesse daran, Flüchtlinge zurückzunehmen, denn die Menschen hat er ja gezielt vertrieben über all die Jahre, weil sie seine Herrschaft in Frage stellen. Also am Ende könnte dieser Spieß umgedreht werden, und nicht die arabischen Länder stellen Bedingungen für die Wiederaufnahme Syriens, sondern Assad stellt dann die Bedingungen, was er möchte, um überhaupt das zu erfüllen, was jetzt von ihm gefordert wird.
Jetzt führt er seit 12 Jahren einen brutalen Krieg gegen das eigene Volk. Was bedeutet diese öffentliche Rehabilitierung für alle, die gegen Assad sind, die unter ihm gelitten haben oder die ihre Heimat verlassen mussten?
Also die Syrerinnen und Syrer in der Diaspora sind enttäuscht, die sind entsetzt, die sind zum Teil fassungslos. Sie fühlen sich natürlich verraten von den Ländern in der Region, obwohl sie nicht so viel anderes da erwartet hätten. Die großen Verlierer sind die geflüchteten Syrer in der Region. 14 Millionen Menschen sind geflohen vor diesem Krieg, die Hälfte als Binnenvertriebene im Land, die andere Hälfte in der Region und in Europa. Und die Menschen, vor allem Syrerinnen und Syrer im Libanon, fürchten jetzt auch zwangsweise Zurückführungen, wie wir sie übrigens in den letzten Wochen gesehen haben. Das ist natürlich eine große Gefährdung, weil Menschen nach ihrer Rückkehr festgenommen werden, zum Militärdienst eingezogen werden, verschwinden bei den Geheimdiensten. Also das ist die große Gefahr, vor allem für die Geflüchteten in der Region. Und auch das gibt es in der Türkei. Die Menschen werden ja verantwortlich gemacht für die wirtschaftliche Krise in diesen Ländern, für die Inflation, die gestiegenen Preise. Da sind die syrischen Geflüchteten eben immer die Sündenböcke. Die Feindseligkeiten nehmen zu, und die Befürchtung ist, dass man jetzt gegen seinen Willen tatsächlich nach Syrien zurückgeschickt wird.
Die Arabische Liga hat Syrien nach 12 Jahren wieder in ihre Reihen aufgenommen. Was das bedeutet, das hat uns Syrien-Expertin und Journalistin Christine Hellberg eingeordnet. Dankeschön, Frau Hellberg.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wer es richtig gemacht hat, hat heute frei. Das kann man, denke ich, an diesem Brückentag nach Himmelfahrt so zusammenfassen. Und da kann man ja auch mal neidisch werden, ne? Wenn man dann doch arbeiten muss, während man viele andere draußen im Wald sieht, auf dem See oder im Café sitzend. Und wie wir mit diesem Gefühl besser umgehen können und anderen auch ihren Spaß gönnen können. Damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann heute beschäftigt.
Wenn ich an einem Brückentag, Feiertag oder am Wochenende arbeiten muss und Instagram, Snapchat oder BeReal öffne, ja, dann bin ich eigentlich selbst schuld. Die einen sind gerade am Strand an der Nordsee in Holland. Ein paar FreundInnen sitzen mit Weißwein in der Sonne und andere sitzen mit Buch und Cappuccino im Café. Alle haben Spaß, alle haben es gut. Auf jeden Fall viel besser als diejenigen, die wie ich arbeiten oder an einer Hausarbeit in der Bib sitzen. Und wer da nicht wenigstens ein bisschen neidisch wird auf die sich treiben lassenden, die das gute Leben lebenden, hat entweder den besten Job der Welt oder kann einfach sehr gut gönnen. Für all die, denen es anders geht, neidisch sein ist völlig okay und normal. Klassischer Fall von FOMO. Fear of Missing Out. Das hat die Psychologin Mai Hürng mal ganz gut in unserem Deutschlandfunk Nova Achtsam-Podcast beschrieben.
Die Angst, etwas zu verpassen, das kann sich auf das Gefühl oder die Wahrnehmung beziehen, dass andere Menschen irgendwie mehr Spaß haben, irgendwie ein besseres Leben haben. Und in Social Media, wir sehen das ja die ganze Zeit, Leute posten irgendwie Bilder, dass sie jetzt irgendwo im Urlaub sind oder so. Und das sieht ganz toll aus. Und dann denkt man immer, oh, man hat was verpasst. Und das ist auch wieder ein Gefühl, dieses FOMO, was ähnlich mit Neid ist, ja, und uns auch sehr beeinträchtigen kann.
Aber wieso sind wir denn überhaupt neidisch? Ich meine, ob die anderen gerade die beste Zeit ihres Lebens haben oder auch arbeiten müssen, das ändert ja nichts an meiner Situation. Ich sitze ja jetzt sowieso hier am Schreibtisch. Ich frage nach bei Ilona Bürgel aus Dresden. Sie ist selbstständige Psychologin mit Fokus auf positive Psychologie.
Neid ist ein wunderbarer Spiegel für uns, wo wir uns fragen können, wie gut habe ich eigentlich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren für mich selbst gesorgt? Weil ich denke, dass wir nicht neidisch wären, wenn wir wirklich genug Pausen machen, uns genug verwöhnen, uns ganz viel Gutes tun und nicht immer erst sagen, erst leisten. Und wenn ich genug geleistet habe, dann darf ich es mir vielleicht mal gut gehen lassen.
Wir sind also besonders neidisch, wenn wir selbst das Gefühl haben, dass wir uns diese Pausen, diesen Urlaub, diesen Tag in der Sonne noch nicht verdient haben, sagt Ilona Bürgel. Dann sehen wir die anderen und fragen uns, ja, wieso haben die das denn verdient? Was die Psychologin aber auch gar nicht schlimm findet.
Wir haben ja diese Tendenz, dass wir denken, wir müssten immerzu glücklich, gelassen, gut drauf, heiter, souverän und was weiß ich nicht noch alles sein. So eine Welt gibt es einfach nicht. Sondern wir brauchen auch diesen Kontrasteffekt, unglücklich zu sein oder unzufrieden zu sein oder neidisch zu sein, weil wir dann auch wieder die andere Seite der Medaille sehr viel mehr zu schätzen wissen und auch sortieren können. Warum ist denn das jetzt gerade so? Warum bin ich heute auf diese Person oder dieses Thema neidisch? Da können wir echt auch so eine Art Selbsterkundung draus machen.
Da müssen wir dann aber ganz ehrlich sein und uns reflektieren. Wieso fühlen wir uns gerade schlecht, wenn wir andere glückliche Menschen sehen, die gerade total tolle Dinge erleben? Und die Psychologin Ilona Bürgel sagt, häufig liegt es daran, dass wir uns nicht oft genug bewusst selbst etwas gönnen. Sie hat da eine ganz eigene schöne Metapher für.
Ich sage ja manchmal, Selbstfürsorge ist wie Schokoladentrüffel. Man kann ohne, aber mit ist das Leben einfach von einer anderen Qualität. Und wenn wir mal in dieser Metapher bleiben, wenn ich den Mund voller Schokoladentrüffel habe, dann werde ich niemals neidisch sein auf jemanden, der auch gerade Schokolade nascht.
Also, wir sollten uns viel häufiger selbst mal ein leckeres Stück Schokolade gönnen. Aber besser nur metaphorisch, sonst wird's schnell ungesund. Denn ein leckeres Stück Schokolade kann auch einfach mal ein Cappuccino in der Mittagspause sein oder ein kurzer Spaziergang durch die Sonne im Park. Heißt eigentlich, der Neid auf die anderen happy Insta-Menschen kann uns anstoßen, uns auch mal um uns selbst zu kümmern. Und damit können wir doch den anderen für ihre Posts schon wieder dankbar sein.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.